ARD.
Bei deutschen Apple können wir ja relativ gut abstecken, wie nachhaltig die ist oder nicht. Nur wenn wir uns jetzt mit einer spanischen Erdbeere vergleichen wollen, dann kann man sich dann mal so fragen, warum kommt die Erdbeere denn, die spanische denn hier dann noch relativ optisch ansprechend an? Mhm. Der Wasserverbrauch, also die wird ja komplett künstlich ernährt mit Wasser. Mhm. So, dann steht sie meistens auch noch im Gewächshaus, entweder es ist ein Glashaus oder ein Folienhaus. Es sind riesige Mengen Kunststoff, die da für die ganze Produktion benötigt werden. Ja, also stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit, stellt sich da einfach, ob man das so vertreten kann.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von 63.000 Kilokalorien. Denn heute geht es um ein sehr, sehr süßes hier bei 63 Hektar.
Ja, es geht.
Und damit meine ich nicht dich, Maja.
Es geht heute um Erdbeeren, des Deutschen liebste Frucht.
Was würdest du sagen, wie viele du davon im Jahr isst?
Nicht viele. Ich bin kein großer Erdbeer-Fan. Das muss ich gleich vorweg schicken.
Also meine ist es. Ich mach mir hier schon mal einen Fan.
Ja.
Weil du hier so unsympathisch direkt reingeschlittert bist, sagst, du bist nicht süß und trinkst eine Cola. Frechheit. Aber ich liebe Erdbeeren und am liebsten auf dem Erdbeerkuchen ohne viel Glibbel. Weil das sortiere ich immer raus.
Was ist denn Glibbel?
Ja, dieses Gelee.
Ach so.
Mhm. Dafür ganz viel Sahne und auf die Sahne auch noch Zucker.
Okay.
Wenn es nach mir geht.
Und auf den Zucker auch noch Schokoguss?
Ja.
Oder ist das denn überhaupt süß genug, Maja?
Das muss ja richtig knuspern im Mund.
Also heute Erdbeeren, das große Thema bei 63 Hektar hier in der ARD Audiothek. Und nur hier klingt ein Podcast so süß wie eine Erdbeere. Deswegen abonniert uns, folgt uns, hört alle anderen Folgen von 63 Hektar nur hier in der süßesten Medienplattform auf der ganzen Welt.
So nämlich. Besser hätte ich es nicht formulieren können.
Ja, 63 Hektar ganz kurz, weil der durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb 63 Hektar groß ist. Wir werden das immer wieder gefragt und nicht müde, es immer wieder zu erwähnen.
Ja, da müssen wir auch jedes Mal erklären, wer du bist.
Ich bin Andreas Kuhlage, ich bin normalerweise Radiomoderator bei NDR 1 Niedersachsen. Hellwach, ich stehe morgens auf, aber für dich...
Für mich bist du auch mal Podcaster und vor allem bist du städtisch geprägt.
Genau.
Wohnst in Hamburg, so viel darf ich verraten, und ab und zu auch mal in Hannover. Und ich komme vom Lande, so ein 300-Seelendörfchen, habe Landwirtschaft studiert, bin die 11. Generation und komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb.
Heute will ich mich mal um den Süßigkeitspokal 2024 bewerben. Ich habe nämlich ein Geschenk für dich, Maja. Und dieses Geschenk habe ich einer Zuhörerin verdanken.
Cool.
Aus Kiel, Katrin. Und sie schreibt, sie ist Hekti aus Leidenschaft. Ich habe in einem Schaufenster ein Spiel gesehen und dachte, es sei ein super Geschenk für Maja.
Oh.
Alles in einer coolen Aufmachung, das wollte ich doch gern an dich weitergeben. So, und hier ist es, ich habe es besorgt.
Oh.
Lies mal vor, was ist das?
Wenn die Kuh am Himmel schwirrt, das Bauernregel-Memo. Wie süß ist das denn? Hat sie dir das auch mitgeschickt?
Nein, das habe ich selber gekauft.
Oh, für mich jetzt?
Habe ich für dich gekauft.
Du bist ja wohl süß.
Und ich dachte mir, du kannst es gleich mal aufmachen.
Ja.
Und dann nehmen wir uns eine Bauernregel raus und lesen sie vor.
Hier steht schon direkt eins, ohne dass ich es aufmachen musste. Klaut der Hahn dem Huhn die Eier, darf er nicht zur Weihnachtsfeier.
Ja. Hat der Bauer Lust auf Schinken, fängt der Eber an zu winken. Hier, bitte.
Ja, okay, einen vertragen wir noch,
ja,
oder?
Ja, komm, einen lies vor.
Ist der Hahn erkältet, heiser, kräht er morgens etwas leiser. Finde ich sehr schön. Vielen Dank, Kuhlage.
Sehr gerne.
Sehr, sehr süß. Okay, lass uns bei unseren Rubriken bleiben. Ich würde jetzt gerne einmal rüberspringen, bevor wir dann unseren Gast vorstellen, weil wir haben heute für die heutige Folge auch einen Gast. Natürlich einen Erdbeerlandwirt. Und vorher geht es aber einmal zu unseren Landwirten.
In meine Lieblingsrubrik.
Majas Landwort.
Was ist klimakterisch?
Klimakterisch?
Ja.
Oh, Maja, wirklich. Also was wird das hier? Das letzte Mal hast du mir versucht zu entlocken, was eine Geilstelle ist, was ein Flotzmaul ist. Klimakterisch?
Klimakterisch.
Klimakterisch. Also, das Klimakterium, das ist der Zeitpunkt, den Frauen gemeinhin fürchten, weil, das sind dann die Wechseljahre.
Das betrifft besonders Landwirte, weil wir sind hier im Landwirtschaftspodcast.
Vielleicht ist es, wie gesagt, die hormonelle Umstellung, Frauen werden älter und im Allgemeinen ist das dann so, dass die Eierstöcke dann ab jetzt immer weniger weibliche Hormone Eier produzieren. Auf jeden Fall ist es so, dass man in dieser Zeit besonders rücksichtsvoll besser ist zu den Frauen, weil das ist eine schwierige Zeit.
Weil das hast du schon gelernt.
Richtig. Und das gibt es natürlich auch bei Kühen, Hühnern, Schafen, Schweinen, allem, was da so auf dem Bauernhof...
Wie würdest du das dann so verwenden, dieses Wort, klimakterisch?
Naja, ich würde sagen, wenn ein Huhn auf einmal nachts irgendwie im Schlaf Schweißausbrüche hat und übellaunig ist, dann muss man als Landwirt besonders rücksichtsvoll mit der Sau sein.
Ach, jetzt bist du vorher warst du beim Huhn, jetzt bist du bei der Sau, ja, und beim Biber, okay.
Huhn, ja. Wie auch immer. Und dann braucht sie besonders viel Rücksichtnahme, Zuwendung und Verständnis.
Okay, die wahre Antwort. Und zwar ist es so, dass klimakterisch Sorten beschreibt, die noch nach der Ernte nachreifen. Denken wir mal an eine Banane, an eine Frucht. Die kannst du zu einem bestimmten Zeitpunkt pflücken. Und wenn du die dann in der Küche hast, dann wird sie irgendwann ja nochmal süßer und leckerer, wenn man so will.
Stimmt.
Ne? Stimmt. Und dazu gehören auch Tomaten, Äpfel und Mangos.
Avocados.
Ja, auch sehr richtig. Aber wer da nicht dazu gehört, sind Erdbeeren. Die kannst du nicht früher so pflücken und dann werden die irgendwie süßer und leckerer, sondern die musst du schon dann pflücken, wenn sie wirklich zu dem perfekten Zeitpunkt. Okay, cooler Gast, mich gefreut. War wieder spaßig, schön, dass sich unser Gast für uns so zurückgehalten hat und nicht ins Mikro gelacht hat. Jetzt dürfen wir einmal dich vorstellen.
Ja, ich bin Johann Friedrich Fricke, komme aus Imerlofen, das ist in der Nähe von Rollenberg, hier südlich von Hannover. Ich habe auch in Göttingen Landwirtschaft studiert und habe letztes Jahr den elterlichen Betrieb übernommen. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb, bauen auch ganz normal Marktfrüchte an, aber unter anderem halt auch Erdbeeren und das in der Direktvermarktung und das seit fast 40 Jahren. Und
oi, wie vielte Generation, das erzählen wir Landwirte doch immer so gerne an Landwirtinnen, weißt du, welche Generation du bist?
Ich müsste Nummer 12 sein.
Ui.
Erdbeeren bauen war allerdings, haben meine Eltern damit angefangen, Mitte, Ende der 80er. Das ist auch insofern ganz interessant, dass mein Vater auf einem Erdbeerbetrieb in der Nähe von Braunschweig Verwalter war nach seinem Studium und hat dort auf dem Betrieb meine Mutter kennengelernt. Und wir haben den Erdbeerenbau praktisch von dem Betrieb dann auch mit zu uns übernommen.
Full-on Love Story. Das mag
sozusagen.
Ich.
Sozusagen. Ja. Es geht heute um Erdbeeren, Johann. Deswegen bist du hier. Darum haben wir uns heute getroffen. Erdbeeren, kurz erklären, was es ist. Erdbeeren gehören zur Familie der Rosengewächse. Wer hätte das gedacht?
Und zu den Sammelfrüchten.
Was heißt Sammelfrüchte?
Also, und zwar ist die Erdbeere eine Sammelnussfrucht. Das heißt, diese kleinen grün-gelben Kügelchen, diese Körnchen, die uns andauernd zwischen den Zähnen hängen, das sind die eigentlichen Früchte. Und das saftige rote Fleisch, was wir alle kennen, das ist nur die Blütenachse, die ganzen Früchte zusammenhält.
Aber clever, weil ich meine, so pflanzt sich der theoretisch, so hat sich der liebe Gott wahrscheinlich ausgedacht, fort, ne? Oder Johann, irgendwie, dass er sich dachte, komm, wir machen das Ding so lecker und so rot und so fruchtfleischig. Und da merkt es keiner, so kleine, pieksige, knackige Dinger, die verstecken wir da. Und wenn die dann irgendwann hinten wieder rauskommen, dann wachsen da neue Erdbeeren. Das ist ja die Theorie, ne?
Ja, das läuft bei der Erdbeere allerdings mit Ablegern. Also die Erdbeere bildet der Vegetation auch Ableger. Und daraus heraus werden dann die neuen Pflanzen gezogen.
Ja. Eine ganze Menge in Deutschland. Also in Deutschland werden jedes Jahr ungefähr 92.000 bis 93.000 Tonnen Erdbeeren geerntet. Und wenn man denkt, das ist schon viel, dann guckt man sich an, wie viel importiert werden. Das sind nämlich noch mehr. Über 100.000 Tonnen werden jedes Jahr importiert. Denn, wenn ich das richtig gelesen habe, wird der Bedarf, der heimische Bedarf an Erdbeeren nur zu 30% aus dem heimischen Anbau gedeckt. Wie kommt es, dass wir Deutschen so bekloppt nach Erdbeeren sind? Maja, erklär du mir das. Du bist ja auch so eine Erdbeerwahnsinnige.
Habe ich doch eben schon gesagt, es ist einfach köstlich. Und irgendwie gehört das auch so zum Beginn der Sommerferien dazu, mit Omachen irgendwie nachmittags ein Stück gute Erdbeertorte zu essen.
Mhm.
Also für mich gehört es dazu. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich bin nicht so der allergrößte Erdbeerfan.
Mhm.
Wenn es sie auf dem Kuchen gibt, esse ich sie natürlich auch sehr gerne.
Weißt du, was ich dachte, was du bist? Ich dachte, du bist Berry Rich. Das ist ein moderner Begriff, der beschreibt, dass man durchgehend im Jahr immer diese super teuren kleinen Früchtchen, eigentlich meistens Heidelbeeren und so weiter, im Kühlschrank hat, um sich dann morgens Porridge zu machen. Machst du das?
Bist
du Berry Rich?
Ja, tatsächlich habe ich ab und zu ein paar Beeren in meinem Mixer, in meinem Shake. Aber ich achte darauf, das haben wir im letzten Podcast gelernt, in der letzten Folge, dass wir sie möglichst nicht aus Peru kommen lassen.
Sehr gut. Unsere Erdbeeren, die wir importieren, kommen ja größtenteils aus
Spanien.
Griechenland.
Aus Griechenland?
Und Spanien.
Ja. Johann, kannst du noch Erdbeeren sehen? Also isst du die auch noch so gerne?
Ich muss da fairerweise auch eingestehen, also wenn die Saison startet, esse ich doch ganz gerne Erdbeeren. Das kippt dann aber im Laufe der Saison. Wir fangen jetzt ja in den nächsten Tagen an und da riecht man die Erdbeere auch noch sehr gerne. Ich muss dann aber sagen, so nach 8 Wochen... Der Klassiker, wenn man morgens so ein Lieferauto aufmacht und es riecht nach Erdbeeren, dann ist bei mir der Erdbeerhunger nicht mehr ganz so groß.
Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt.
Es ist allerdings so, ich esse selber vielleicht weniger Erdbeeren als der Durchschnitt der Bevölkerung. Aber
Durchschnitt der Bevölkerung ist übrigens 3,9 Kilogramm Erdbeeren.
Ja, das schaffe ich auch. Aber
ernsthaft?
Ja.
Allerdings. Was verkaufst du denn dann noch?
Ja,
du bist ja selbst dein bester Kunde.
Ach, naja, da wundert man sich, was manche Kunden noch so an Erdbeeren essen. Wir haben teilweise Stammkunden, die wirklich jeden Tag so 2, 2,5 Kilo Erdbeeren kaufen und die auch tatsächlich selber essen. Und das über die ganze Saison. Nichtsdestotrotz, bei mir ist es immer so, wenn eine neue Sorte reif wird, dann probiert man die auf jeden Fall immer durch und dann isst man wieder ein bisschen mehr. Und dann gibt es aber auch mal 2, 3 Tage, wo ich dann keine Erdbeere esse.
Stopp mal. Es gibt verschiedene Sorten?
Ja. Es gibt unheimlich viele Erdbeersorten, da will ich mich jetzt nicht festlegen, weit über...
Circa 1000.
1000 steht immer so im Raum, genau.
Ja.
Relevant für uns sind, glaube ich, vielleicht 100.
Also es gibt 1100 Erdbeersorten, also das überrascht mich jetzt schon, weil bei Äpfeln kann man es ja noch nachvollziehen, aber bei Erdbeere gibt es Erdbeere.
Nee, auch da, aber das wird nicht so im Supermarkt so angepriesen. Also mittlerweile, glaube ich, findet man schon den Sortennamen manchmal, weil die sich auch im Geschmack verändern und in der Größe, in der Farbe. Die haben alle unterschiedliche Qualitäten. Kannst ja mal sagen, für welche Sorten du dich entschieden hast und aus welchem Grund.
Also wir haben weder 1000 noch 100 Erdbeersorten. Wir sind ja ein Direktvermarkterbetrieb. Also wir wollen unsere gesamte Ware, wenn es geht, selber vermarkten, direkt bis zum Endkunden, ohne einen Zwischenhändler oder einen Supermarkt oder dergleichen. Deshalb haben wir wahrscheinlich auch ein ganz anderes Sortenspektrum als Betriebe, die jetzt an Ketten vermarkten. Wir haben uns allerdings auf 7 Sorten festgelegt. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Wir waren ja eben schon mal bei den Sammelnussfrüchten und den Rosengewächsen und so weiter. Bei der Erdbeere ist es ja so, wenn ich die pflanze, dann habe ich im ersten Jahr noch keinen richtigen Ertrag. Das heißt, wenn ich mal eine neue Sorte mal eben ausprobieren will, habe ich mal so 2 Jahre Vorlauf. Dann ernte ich die ja 3 Jahre. Also mal schnell was neu ausprobieren ist immer schwierig. Machen wir trotzdem. Allerdings ist das ja dann immer so mit 3, 4 Jahren Zeitverzug. Mhm. Und wir haben ja 7 Sorten. Das kann man so ein bisschen abkürzen. Die Sorten suchen wir danach aus. Einmal natürlich der Erntezeitpunkt. Wir wollen ja nicht alle Erdbeeren an einem Tag reif haben, sondern wir haben Sorten, die früh sind, die mittel sind, die spät sind. Spät gibt es bei uns zum Beispiel nur noch eine. Früh haben wir da schon mal ein paar mehr mit da drin.
Kannst du da mal so eine späte Sorte nennen?
Der Klassiker spät ist Malvina. Das ist ja so, da gibt es auch gar nicht viele Alternativen. Mhm. Bei Sorten ist das immer so ganz lustig. Im Supermarkt, ja, wird das selten, glaube ich, oder steht fast nie auf dem Etikett drauf, was das für eine Sorte ist. Ist aber immer interessant. Ich habe das gar nicht miterlebt, aber ich weiß das von meinen Eltern. Früher gab es, Sänger Sengana. Das war wohl irgendwie so eine Sorte, die wahnsinnig gut war und findet man hin und wieder dann im Baumarkt auch Erdbeerpflanzen, wo dieser Name dran steht, weil das bei der älteren Zielgruppe dann irgendwie noch so im Gedächtnis ist. Wenn man mit einem Vermehrer spricht, sagen die einen, ja, die Sorte wird seit 20 Jahren gar nicht mehr vermehrt, die gibt es gar nicht mehr, die ist verbraucht und ja.
Sorten. Was heißt denn, ganz kurz eine Frage, was heißt späte Sorte? Wann wird die geerntet?
Bei einer Malvina sind wir ungefähr so 1.7. bis 20.7. ungefähr so Ernteverlauf.
Okay.
Und frühe Sorten, jetzt, wenn wir nur über Freiland reden, ohne Verfrühung, meinetwegen 20. Mai als Beispiel, ist eine frühe Sorte, die wir jetzt nicht in Folie oder im Tunnel oder irgendwie verfrüht haben, wäre zum Beispiel eine Morning Centenary.
Aber was mich mal interessieren würde, ist, wenn ich dir jetzt deine 7 Sorten hier präsentiere, Blindverkostung, du kriegst die Augen verbunden, könntest du die erschmecken?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Krass, oder?
Ich glaube, wenn jeder die Sorten 3-mal testweise verzehren würde und würde danach, müsste er die zuordnen, blind würde das, glaube ich, auch hinbekommen, weil die unterscheiden sich schon.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe mal eine Saison lang auf einem Erdbeerbetrieb als Verkäuferin gearbeitet und stand in so einem Erdbeerhäuschen in Hannover, zum Beispiel vom Hauptbahnhof. Und da gibt es ja auch richtig, also es ist ja auch das Gute in der Direktvermarktung hoffentlich, dass es immer noch so ganz, ganz regelmäßige Kunden gibt, die dann immer wieder ganz, ganz brav kommen. Und die kennen sich dann auch aus mit den Sorten. Und wir haben es dann zum Beispiel so gemacht, dass wir wirklich immer auch die Sorte ganz fett rangeschrieben haben, weil es Leute gewisse Sorten bevorzugt haben und dann nur wegen dieser Sorte gekommen sind und dann ganz traurig waren, wenn es diese Sorte nicht gab.
Ist aber auch die Frage, was ich mit der Erdbeere machen möchte. Wenn ich die jetzt nur verzehre, dann gehe ich natürlich mit dem Ernteverlauf der Sorten gehe ich dann mit, dann vorne kann ich halt keine späte Sorte essen, das geht ja halt gar nicht. Darum ist der Vergleich auch relativ schwierig, weil die nicht alle an einem Tag reif sind. Bei uns die Stammkunden, die jetzt vielleicht nicht unbedingt alle verzehren, da gibt es dann mal welche, die machen Marmelade. Mhm. Die wissen dann ganz genau, mit frühen Sorten kann ich keine Marmelade machen. Das geht nur mit der späten Sorte. Also diese Malvina, die wir eben hatten, die ist dann auch so, wenn man die durchschneidet, die ist komplett vom Fruchtfleisch fast durchgehend rot. Das macht dann auch den Geschmack aus. Dann ist man jetzt schon so ein bisschen in der ganzen Qualitätsdiskussion. Eine frühe Erdbeere ist tendenziell eher vom Fruchtfleisch, ist auch sortenabhängig, aber ist vorne dann auch eher fester, ein bisschen wässriger. Hat kein so rotes Fruchtfleisch. Und aus einer Malvina kann man eine super Marmelade kochen. Die sieht dann auch aus wie Marmelade mit einer frühen Sorte. Das wird dann so hell und sieht dann auch unappetitlich aus, sage ich einfach mal. Mhm.
Ich finde, das ist ja so bei diesen, ich nenne das immer so die Hotelerdbeeren.
Ja.
So, das sind die, wenn du ins Hotel kommst, manchmal ist das so, dann gibt es da so einen Obstteller, da liegt eine Erdbeere drauf. Die sieht so aus, als hätte sie irgendwie so ein Produktdesigner so in so einem 3D-Drucker fertig gemacht und angesprayt. Man traut sich gar nicht reinzubeißen und denkt, naja, so schlimm wird es nicht sein. Und manchmal beißt man dann doch in diese Erdbeere rein und denkt so, das war ein Fehler. Weil es ist genau wie du sagst, die ist innen, die ist außen schön rot, manchmal noch so ein bisschen grün. Und dann beißt du rein und merkst, die ist schneeweiß innen drin und schmeckt nach nichts, ne?
Da ist man schon gleich bei dem Sortenthema. Was möchte man? Soll die gut schmecken oder soll die gut aussehen? Und das ist halt so ein Spagat, der ist bei den Sorten, das ist für uns auch schwierig. Wir wollen in der Direktvermarktung halt schwerpunktmäßig eine Erdbeere haben bei uns auf dem Betrieb, die geschmacklich gut ist. Natürlich soll die auch gut aussehen. Ja. Dann sind wir schon bei Platz 2. Für uns ist aber zum Beispiel Haltbarkeit kein großes Thema. Wer bei uns Erdbeeren kauft, sagen wir auch immer wieder, die Erdbeere ist den Tag, wo sie gekauft wird, zum Verzehr geeignet und den Folgetag vielleicht auch noch.
Ja.
Die ist aber nicht für 5 Tage Kühlschrank geeignet.
Mhm.
Sorten, die für 5, 6, 7 Tage Kühlschrank geeignet sind, vielleicht nicht auch in Deutschland, sondern woanders gepflückt worden sind, die einfach nur auf Haltbarkeit und Stabilität getrimmt sind, die werden geschmacklich nichts können. Und da sind wir dann relativ schnell bei dieser...
Dafür kannst du dann die Sorte rütteln und schütteln und lagern und andutschen, genau, ohne dass sie schnell schimmelt und Pilze fängt.
Ja. Das heißt, gibt es so eine Faustregel, wo man sagen kann, wenn die Erdbeere nicht ganz so hübsch ist, ist sie lecker?
Das würde ich jetzt so auch nicht sagen.
Okay. Nee.
Gut. Aber es gibt natürlich ganz viele Nuancen und wir sind jetzt gerade in einer, also Erntebeginn in den Tunneln. Das sind diese Folienhäuser. Wir haben da nicht viel von. Das ist ein bisschen bei uns auf die Vermarktung abgestimmt. Das sind 3000 Quadratmeter. Das ist wirklich keine große Fläche. Da kommen die allerersten Erdbeeren raus. Natürlich unheimlich arbeitsintensiv.
Werden die beheizt, diese Tunnel?
Nein, die werden nicht beheizt. Die heizen sich einfach nur durch die Sonne auf.
Okay.
Und da ist das halt total interessant zu sehen. Die kriegen ja nie Regen ab, die sind immer trocken. So, dann sind diese Folienhäuser sind ja geschlossen, die müssen irgendwie bestäubt werden. Also kaufen wir Hummelvölker, keine Bienen, sondern extra Hummeln, weil die bei niedrigen Temperaturen schon wesentlich aktiver sind. Und da wachsen Erdbeeren in der ersten und zweiten und dritten Pflücke. Die sehen schon verdammt nach dieser Hotel-Erdbeere aus. Also sie sind wirklich formschön. Die schmecken auch, allerdings jetzt nicht so wie zum Beispiel diese Sorte Malvina, das muss man dazu sagen. Da sind wenig Makel drin. So, und im Feld, jetzt die letzten Tage, war es ja wieder kalt. Mhm. Gerade die Obstbauern haben ja große Probleme, dass einfach die Blüten alle zerfroren sind. Es sind auch Erdbeeren zerfroren, ganz wesentlich. Aber
Raps auch. An manchen Stellen hat es ja richtig geschneit.
Genau, Raps, Frühkartoffeln haben ja auch teilweise erhebliche Frostschäden. Und bei Erdbeeren ist halt so, wir können... also wollen wir es nicht, aber wir können auch nicht unseren gesamten Betrieb mit Vlies einwickeln. Es geht nicht, die Kapazitäten haben wir auch gar nicht. Allerdings ist so, diese Freilanderdbeere, die vielleicht vor dem Frost eine ganz schöne, wunderbar geformte Erdbeere gewesen wäre, die kann jetzt durch Frost zum Beispiel auch mal eine Deformation haben. Da kann mal ein Insekt gekommen sein, gibt einen Blütenstecher. Also das hat ganz viele Einflüsse, warum die schön wird oder vielleicht nicht so schön wird.
Das ist nämlich die Arbeit unter der Natur und auf freiem Himmel.
Und da haben wir in gewissen Maßen Einfluss drauf, aber auf manchen Sachen halt auch nicht. Also den Frost kann ich nicht beeinflussen. Klar können wir die verpacken. Und so können die dann halt auch mal ein bisschen deformiert sein oder nicht so schön wie so eine Hotel-Erdbeere.
Lass uns mal darüber reden,
wie anstrengend, wie schwierig und wie risikoreich dein Job ja ist. Ne? Also ihr habt ja mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen. Du hast es gerade gesagt. Das Wetter kann euch wirklich irgendwie die Ernte versauen. Da ist ja auch in den letzten Jahren ab und zu mal sind schlimme Sachen passiert. So dass ich gelesen habe, dass viele Erdbeerlandwirte auch gesagt haben, wir machen es nicht mehr. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass die Konkurrenz aus dem Ausland einfach so stark ist. Weil die einfach Erdbeeren zu Preisen, die nach Deutschland importieren, die oder exportieren, die ihr einfach nicht mitgehen könnt. Ist das so? Erlebst du das auch? Wie nimmst du das wahr?
Also vielleicht einmal zum Wetter. Mhm. Kann man eigentlich gut abkürzen. Ich sag mal, der Podcast geht ja um Landwirtschaft. Der Landwirt ist es durchaus gewohnt, mit unterschiedlicher Witterung klarzukommen. Das müssen wir seit Hunderten von Jahren. Das ist eine Herausforderung, gar keine Frage, aber dazu hat man sich entschlossen, wenn man den Beruf da wahrnimmt. Für mich ist aber, und das unterscheidet mich dann wahrscheinlich von dem normalen Marktfruchtbetrieb, also wir vermarkten ja auch ganz normal Marktfrüchte, Weizen, Gerste und so weiter, Raps, Mais und hin und her. Und trotzdem ist bei Erdbeere, die verkaufe ich ja nicht an irgendeinen Händler oder verkaufe die an der Börse, sondern ich als Direktvermarkter muss die physisch vermarkten. Und da ist das Thema Wetter bei mir ganz weit oben, weil habe ich eine Saison und wir hatten jetzt ja nur drei wirklich trockene Jahre, wo wir glücklicherweise, also wir haben ein Wasserentnahmerecht und können unsere Erdbeeren bewässern. Da ist die Trockenheit natürlich dann auch nervig, weil man viel berechnen muss, macht viel Arbeit. Und Kosten kann ich aber ausgleichen. Mhm. Das kann ich dann beeinflussen. Aber ich hatte natürlich auch drei Jahre, wo ich bei sonnigem Wetter super Erdbeeren verkaufen kann. Wenn ich mir jetzt den Wetterbericht angucke, ist bei uns die größte Sorge nicht, vertrocknet deine Erdbeere oder ist es der zu warm, sondern habe ich jetzt 5 Tage Regenwetter, kann ich meine Erdbeeren schlecht vermarkten. Sind sie trotzdem reif? Was soll ich mit denen machen?
Und gleichzeitig ja auch so die Einkaufslaune, glaube ich, genau bei uns in Deutschland steigt eher bei gutem Wetter, wenn man so im Garten sitzt. Ne? Ja. Und wenn es so regnet, denkt man irgendwie auch nicht so stark an die Erdbeere. Ich glaube,
das Vater
auch
sagt immer, zusätzlich dazu. Wenn man Eis verkaufen kann oder wenn beim Eismann eine Schlange ist, dann kann man auch Erdbeeren verkaufen. Das ist tatsächlich so. Mhm. Ich kriege immer so ein bisschen noch diese Spargelvermarktung mit. Das ist auch ein absolutes so ein Wetterding. Allerdings beim Spargel so, der kann zur Not mal 2-3 Tage im Kühlhaus sein.
Ja.
Bei Erdbeere so, wenn die jetzt reif ist, dann muss ich die ernten.
Ja.
Dann habe ich die da stehen und wir vermarkten selber nur tagesfrische Erdbeeren. Das heißt, die den Tag gepflückt sind, wenn es dann mittags auf einmal regnet, dann habe ich abends halt eine große Menge Erdbeeren, die ich nicht vermarkten kann. Ne?
Magst du uns nochmal erzählen, warum du alles in der Direktvermarktung machst und nichts an Lebensmitteleinzelhändler verkaufst?
Ja, eben war ja so, das geht so ein bisschen einher, eben war ja schon die Frage ausländische Erdbeeren oder so ein bisschen Stichwort, ist das für euch eine große Konkurrenz? Wir haben ja diese Herausforderung, gerade jetzt Mindestlohn ist in 11 Jahren haben wir ja praktisch eine Lohnverdopplung gehabt von 6 auf 12 und jetzt haben wir diese 12,41 €.
Mhm.
Die werden ja so an die Erntehelfer in keinem anderen EU-Land bezahlt.
Ich glaube, in Spanien ist es irgendwas mit 6 €, also fast die Hälfte von uns. Und Spanien ist ja das Land, wo wir am meisten Erdbeeren importieren.
Ja. Also die haben ja nochmal die halben Lohnkosten, jetzt vereinfacht ausgedrückt. Und mit dem muss ich ja im LEH letztendlich konkurrieren.
LEH?
Also Lebensmitteleinzelhandel. Das ist dann letztendlich die Konkurrenz. Es wird im Supermarkt gibt es ja auch eine deutsche Erdbeere, so ist das nicht. Nur der Handel hat schon eine sehr starke Marktmacht. Und bei mir ist es letztendlich so, dieses Produkt, wir haben genug Risiken, wir waren da eben schon beim Wetter und so weiter, da kommen noch ein paar andere Risiken dazu. Letztendlich ist es so, wenn ich dann nachher um Centbeträge, Marge lange diskutieren muss, ich kriege das nur bei Berufskollegen mit, dass sich keiner an die Vertragsmengen hält und dann baut einer viele Erdbeeren an und soll die beliefern und dann können die nicht vermarkten und dann ist der Vertrag zunichte. Dann hat man Erdbeeren angepflanzt, die man 4 Jahre ernten möchte und dann hat man keinen, der die abnimmt.
Johann, eine Frage noch. In der Vergangenheit gab es so Meldungen, dass Landwirte, die Erdbeeren anbauen, ihre Ernte vernichtet haben. Aus Protest oder weil sie kein Geld damit verdienen? Oder kannst du was dazu sagen, warum die das gemacht haben?
Da ging es tatsächlich um den LEH, dass Verträge geschlossen worden sind, die nicht eingehalten worden sind. Und aufgrund bei der Thematik Preisdumping, dass sie dann aus Spanien oder Holland extrem günstig angeboten worden sind und dann haben sie diese Erdbeeren genommen und nicht die Vertragsware aus Deutschland.
Die deutschen Erdbeerlandwirte haben eine
zu einem bestimmten Preis die Erdbeeren quasi verkauft.
Dann ja, das waren einzelne Landwirte. Einzelne Landwirte hatten Verträge und das wurde anscheinbar, also so kenne ich die Geschichte, wurde nicht eingehalten. Und ja, was sollten die mit den Erdbeeren machen? Dann haben die die Reifenfelder letztendlich vernichtet.
Da stehst du daneben und heulst, ne?
Ja.
Wie Johann auch schon vorhin meinte, man muss ja auch ein paar Jahre warten, bis man überhaupt was ernten kann. Das heißt, so ein Landwirt, der investiert ja auch erstmal, um dann irgendwann zu pflücken. Und wenn es einen dann jemand nicht abnimmt, wo es eigentlich versprochen war, das ist dann das Schwierige für die Landwirte.
Wir haben noch nie an Ketten vermarktet. Ich will da auch nicht mit anfangen, weil ich mir in meiner Direktvermarktung den Preis selber setzen kann. Wenn ich den zu hoch setze, dann kommt keiner mehr. Und wenn der Preis zu niedrig ist, dann kann ich ihn auch mal korrigieren. Das mit dem Handel durchzuarbeiten, war in der Vergangenheit immer sehr, sehr schwierig. Es kann sich vielleicht so ein bisschen ändern. Allerdings, wir hatten vorhin ja einmal diese Thematik, wie viele Erdbeeren importiert werden. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich werden sehr, sehr viele importiert. Die Frage ist aber, in welcher Zeit in Deutschland können wir eigene Erdbeeren produzieren? Mhm. Und da würde ich jetzt einfach mal vorsichtig sagen, über allen möglichen Verfahren können wir das vielleicht schon teilweise im April, Mai, Juni, Juli, August und mitten September ist dann eigentlich auch schon das in Deutschland das Thema eigentlich mehr oder weniger durch. Es gibt sogenannte remontierende Sorten, da wird es jetzt ganz interessant, die können mehrmals im Jahr tragen. Die
ein
haben dann
ein
immer
Landwort, das merken wir uns. Kommt nochmal an anderer Stelle.
Remontierende Sorten tragen das ganze Jahr immer so ein bisschen, nicht auf einmal viel, sondern immer so ein bisschen und die können auch einen langen Zeitraum abdecken. Aber ich sag mal, wer jetzt im November, Dezember, Januar, Februar, März eine Erdbeere kauft, ja, die kann nicht aus Deutschland kommen.
Ja. Mhm.
Das geht halt nicht.
An der Stelle, glaube ich, müssen wir mal eine Lanze für die deutsche Erdbeere brechen, weil das, was da aus Spanien kommt, ist jetzt nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten für deutsche Erdbeerlandwirte problematisch, sondern auch aus ökologischen Gesichtspunkten. Irgendwie, das ist immer so mein Thema. Nachhaltig ist ein gutes Stichwort. Irgendwie eine Erdbeere, das muss man auch mal wissen, korrigier mich, Johann, braucht ungefähr 300 Liter Wasser pro Pflanze, also ungefähr im Durchschnitt, je nach Sorte. Und wenn man sich vorstellt, dass in Katalonien jetzt gerade irgendwie die schlimmste Dürre seit Wetteraufzeichnung herrscht und dort Erdbeeren angebaut werden und dort Wasser aus Brunnen geholt wird, das für Erdbeeren, für ein Genussmittel dann benutzt wird, das nach Deutschland exportiert wird, das kann natürlich nicht im Sinne des Planeten sein. Deswegen, Leute, kauft Erdbeeren aus Deutschland und dann, wenn sie hier verfügbar sind, das ist ja sowieso auch so ein kleiner Glaubenssatz. Wir haben uns ja so dran gewöhnt, dass man zu jeder Jahreszeit immer alles kriegt. Und irgendwie finde ich es manchmal auch gut, sich darauf zurückzubesinnen, das zu essen, was jetzt gerade da ist. Und wenn ich jetzt im Dezember unter dem Weihnachtsbaum in meinen Schokobrunnen eine Erdbeere tunken will, dann ist das vielleicht auch nicht von der Natur so vorgesehen. Da ist auch wieder so ein bisschen der Appell an den Verbraucher. Also wenn Erdbeerzeit ist, dann kauft irgendwie den deutschen Bauern die Felder leer. Aber wie lasst es dann außerhalb dieser Zeit? Weil das ist einfach nicht gut. Auch nicht für die Menschen da unten, ne?
Ja, wir wissen ja, bei der deutschen Erdbeere können wir ja relativ gut abstecken, wie nachhaltig die ist oder nicht. Nur wenn wir uns jetzt mit einer, meinetwegen einer spanischen Erdbeere, wenn wir uns da vergleichen wollen, dann ist das Thema Wasser, was da eben angesprochen wurde, ja, das ist ein Riesenthema. Da ist kein Wasser zurzeit. Das ist extrem energieaufwendig. Grundsätzlich haben wir erstmal diesen Transport. Also mit frisch ist da ja erstmal sowieso nichts, weil ich sage
genau,
mal,
genau, der muss ja mit LKW auch wieder hertransportiert werden.
Dann wird das nur mehrmals umgeschlagen und so weiter. Die sind dann immer schon mal 10 Tage alt. Dann kann man sich mal die Fragestellung, also die stelle ich mir. Wir sind ja alle in der EU. Nichtsdestotrotz haben wir haben eine Pflanzenschutzverordnung. Die ist bei Erdbeeren auch sehr, sehr streng. Da gibt es auch nicht äußerst viele Produkte. Ich hatte mal gedacht, dass in der EU die Wartezeiten und so weiter, dass das überall alles gleich ist. Das ist auch nicht der Fall. Und dann kann man sich dann mal so fragen, warum kommt die Erdbeere denn, die spanische denn hier dann noch relativ optisch ansprechend an? Mhm. Wie funktioniert das überhaupt? Und dann muss man sich vielleicht Ende Mai einfach mal fragen, die Erdbeere, die hier im natürlichen, gewachsenen Boden ist, hier im Kahlenberger Land meinetwegen, die wird dies Jahr vermutlich nicht beregnet werden müssen, weil wir erhebliche Niederschläge hatten und eigentlich eher froh sind, wenn wir auf dem Acker laufen können. Mhm. Und die vergleichen wir jetzt mit der spanischen. Die Litermenge wurde eben genannt, die weiß ich jetzt so exakt nicht, aber der Wasserverbrauch, also die wird ja komplett künstlich ernährt mit Wasser. Mhm. So, dann steht sie meistens auch noch im Gewächshaus, also entweder ist es ein Glashaus oder ein Folienhaus, es sind riesige Mengen Kunststoff, die da für die ganze Produktion benötigt werden. Ja, ja, also, stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit, stellt sich da einfach, ob man das so vertreten kann.
Ja, ja, ich wollte noch einmal sagen, weil du vorhin gerade gesagt hast, dass die Verbraucher darauf ruhig mal achten können, dass man irgendwie saisonal einkauft. Ich würde da auch immer gerne uns mit einbeschließen. Ne? Also auch wir sind ja auch ich als Landwirtin oder auch du, Johann, wir sind ja auch irgendwo Verbraucher. Und auch wir müssen darauf achten. Also es soll nicht immer nur so die jetzt hier vielleicht im Auto sitzen und uns zuhören, ihr seid nicht schuld, sondern wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen, dass wir da bedacht einkaufen.
Absolut. Und es spricht noch ein Grund dafür, dass wir saisonal einkaufen und vielleicht auch irgendwie bei unseren heimischen Erdbeerlandwirten bleiben, denn die Zeitschrift Ökotest hat mal Erdbeeren getestet auf Pestizidbelastungen. Überraschung, sie haben jede Menge gefunden und von 14 Proben kamen halt 13 aus dem spanischen Huelva. Da haben sie zum Teilweise bedenkliche Pestizidcocktails gefunden, Sachen, die unter Umständen krebserregend sein können und so weiter und so fort. Mal die Frage an dich, wie viel Pestizide musst du einsetzen bei deinen Erdbeeren?
Bei uns in der Erdbeere ist halt einfach so, Herbizide, um das Unkraut zu regulieren, das ist eine ganz, ganz schmale Palette. Da gibt es zwei Mittel, die man dann nach den Pflanzen einsetzen kann. Thema für uns ist tatsächlich das Fungizid, weil da sind wir dann wieder beim Thema Haltbarkeit etc. Die Erdbeere, das größte...
Fungizid ist ein Antipilzmittel, ne?
Genau. Und Botrytis, also der klassische Grauschimmel, wenn man jetzt eine schimmelige Erdbeere irgendwie in so einer Fundschale mal gesehen hat, hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, also Botrytis ist das Hauptthema.
Ja, das ist die Hauptkrankheit bei Erdbeeren, ja.
Und da haben wir zurzeit noch die Möglichkeit, in der Blüte da so ein Fungizid einzusetzen, damit wir das praktisch ein bisschen gestoppt kriegen. Letztendlich ist es so, da braucht man sich nichts vormachen, mit Ernteverlauf irgendwann kommt der Grauschimmel und da kann ich auch nichts machen, da kann man dann nur zugucken. Man muss dann sehen, dass man vorher die Mengen gepflückt hat. Für mich ist dieses Thema Pflanzenschutz immer so ein bisschen schwierig, weil natürlich kann man da ganz, ganz viel probieren, anders zu machen. Nur bei Erdbeere ist es letztendlich so, die wird in einer Reihe angebaut. Zwischen der Reihe kann ich auch mechanisch was machen, also mechanische Unkrautbekämpfung, also ohne Pflanzenschutz oder dergleichen, einfach ja hacken als Beispiel. Nur nach wie vor bleibt ja dieser Bereich in der Reihe. Da gibt es keine Technik für. Und dann sind wir beim Thema Erntehelfer. Wir müssen das dann händisch lösen. Und wenn wir das händisch lösen wollen, dann kostet das im Moment natürlich sehr, sehr viel Geld, weil da einer mit der Hacke durchs Feld muss und das Unkraut weghackt. Und das ist hier in Deutschland jetzt ja mittlerweile so, dass, sagen wir, von den Erntearbeiten oder den Pflegemaßnahmen, das machen schwerpunktmäßig ja Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland. Das ist so, das ist schwere körperliche Arbeit. Und bei uns auf dem Betrieb war es sehr, sehr lange so, dass wir ja ausschließlich Saisonarbeitskräfte aus Polen hatten. Seit 4 Jahren sind es jetzt ausschließlich Saisonarbeitskräfte aus Rumänien. Und die erledigen diese Arbeit. Und das ist auch mal ja so ein sensibles Thema, aber letztendlich ist es so, die Erntehelfer, die zu uns kommen, also wir sind jetzt nicht so groß, bei 15 bis 20 Leuten, also jetzt vielleicht noch nicht, aber in 4 Wochen, also ich sind fast immer die gleichen, die kommen, also man kennt nicht nur Vor- und Nachname, sondern durch diese umfangreichen Versicherungen, die man dann da macht und Anmeldungen, kenne ich jetzt nicht bei jedem die Hausnummer, aber die Straße und so weiter kenne ich auch. Das auf dem Betrieb mit 400-500 Erntehelfern ist sehr undenkbar. Nichtsdestotrotz haben wir Leute dabei, die sich, ja, oder bei manchen Hausfrauen, die verdienen in 2,5 Monaten ihr Jahreseinkommen bei uns. Und ich sehe das dann teilweise, man kann ja auch Mindestlöhne in Europa vergleichen und was bezahlt wird, aber wenn man sich mit denen dann noch unterhält und wir grillen mit denen auch mal zusammen und haben ein lockeres Gespräch und da sagt dann eine Hausfrau, wenn die da im Kiosk arbeiten, irgendwo im Heimatland und verdienen da unter 2 Euro die Stunde, dann ist es natürlich, wenn die jetzt hier für 12,41 Euro arbeiten, die haben hier natürlich in der Zeit, wo sie hier sind, erhöhte Lebensunterhaltungskosten, weil sie ja hier ihre Nahrungsmittel kaufen müssen, aber letztendlich verdienen sie in 2 Monaten ihr Jahresgehalt.
Ne? Ja. Wir hatten ja vorhin über Pflanzenschutzmittel beziehungsweise, wie du mal so schön sagst, Pestizide geredet und über Unkrautunterdrückung. Weißt du, warum es Stroh auf Erdbeerfeldern gibt?
Ich? Kuhlage. Weil es warm hält?
Also es ist einmal der Grund, dass der Stroh liegt, um die Feuchtigkeit zu halten. Ne? Also wir haben ja gerade eben gesagt, Erdbeere braucht genügend Wasser. Dann, damit wir Menschen da auch gut langlaufen können und es nicht so matschig ist. Dann, damit die Schnecken nicht so gut an die Pflanze kommen und das nicht anknabbern können. Und damit die Erdbeere nicht im Nassen liegt. Ne? Stroh saugt das ja gut auf. Und damit die Erdbeere, wir haben ja eben schon gehört, dass dieser Grauschimmel so ein starkes Problem ist und das passiert schnell über Feuchtigkeit, dass sie da nicht im Nassen hängt, auf dem Matschboden.
Zum Beispiel können wir mit Stroh auch ein bisschen den Erntezeitpunkt beeinflussen. Also wir fangen zum Beispiel im Januar an und späte Sorten, diese Malvina, die wir schon mal hatten, die wird mit Stroh eingedeckt, wenn es geht bei Minusgraden. Und das Stroh hält die Kälte im Boden. Das heißt, dann kriege ich die Ernte noch mal ein bisschen nach hinten verzögert. Dafür kann ich das Stroh dann auch benutzen. Wenn man zu früh Stroh reinstreut und es nochmal kalt wird, dann schirmt das Stroh die Wärme aus dem Boden eher ab. Also wo Stroh drin ist, friert es schneller kaputt. Wo kein Stroh drin ist, strahlt der Erdboden die Wärme ab.
Weißt du das jetzt?
Nachhaltigkeit kommt auch nochmal. Weil wir beim Thema sind, was kann man mechanisch machen? Wenn ich jetzt, also wir haben unsere Erdbeeren jetzt nochmal mechanisch gehackt. Habe ich die Unkräuter, die da waren, haben wir dann praktisch mit der Hacke kaputt gemacht. So, und jetzt wünsche ich mir das natürlich, dass da jetzt das neue Unkraut, was kommt, das decken wir dann mit einem Stroh ab.
Ja,
und damit haben wir dann keine Verunkrautung
mehr. Unkrautunterdrückung.
Genau.
Die brauchen ja Licht,
ja,
zum Wachsen.
Mensch. Vielen Dank bis hierhin, Johann. Wir werden gleich noch von dir wissen, wie du deine Erdbeeren am liebsten isst. Aber vorher hat Maja noch eine kleine Rubrik für uns.
Ach was.
Ja. Die Ach was-Rubrik.
Die Ach was-Rubrik. Das ist, wie alle Rubriken, unsere Lieblingsrubrik. Und zwar muss ich dich da, ja, überraschen, wie ich immer so schön sage. Also ich muss dir was erzählen, womit du wahrscheinlich nicht rechnest oder was du, wovon du noch nicht gehört hast. Und ich folge auf Instagram der Tagesschau und lass mich darüber informieren. Und die haben neulich einen Post gehabt und haben darüber erzählt, dass es die größte Heidelbeere der Welt irgendwo gepflückt wurde. Und dann dachte ich, hat mich das auf die Idee gebracht, hey, es wurde irgendwo die größte Heidelbeere gepflückt. Wie groß ist denn die größte Erdbeere, die jemals gepflückt wurde?
Boah, also die größte, wahrscheinlich, Johann ist Experte, der kennt sich wahrscheinlich mit sowas aus. Ich würde mal tippen, die größte Erdbeere ist vielleicht so groß wie eine Faust. Die hatte vielleicht so 100 Gramm.
Nee, mehr.
Mehr?
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Was tippst du denn?
Also ich tippe mal, dass sie aus Huelva kommt.
Die kommt
zumindest aus der Ecke.
Die kommt aus Israel.
Oh, nee. Naja, dann. Und ich tippe jetzt mal auf 450 Gramm.
Ist schon mal besser als Kuhlage, aber es sind knapp 300 Gramm, um genau zu sein, 289 Gramm. Ja, und diese 300 Gramm, das sind übrigens fast fünfmal so viel wie die normale Erdbeere, die wir so vom Felde kennen hier in Deutschland. Also ist schon echt eine Leistung. Hut ab nach Israel.
Mutanten-Erdbeeren. Ja, wieder was gelernt. Ach was.
Ja, danke schön.
Ja, irre.
Hektier-Post.
Wir kriegen ja auch immer Nachrichten. Wenn ihr uns was schreiben wollt, dann gerne über 63hektar@ndr.de oder über Mayas Instagram-Account
oder über deinen.
Oder über da, wo man uns im Podcast auch noch überall so hören kann. Da kann man ja auch manchmal so Kommentare schreiben.
Ihr könnt
schreiben,
mal in den Shownotes gucken, da findet ihr auf jeden Fall
wie
immer unsere E-Mail-Adresse. Wir würden gerne, ich mache ja immer so gerne so ein Call to Action, wir würden gerne in dieser Folge von euch wissen wollen, wie esst ihr denn am liebsten Erdbeeren? In welcher Kombination? Seid ihr da eher Team Maya? Es muss nochmal ordentlich viel Zucker auf die Sahne und alles ganz süß. Oder esst ihr das vielleicht ein bisschen gesünder im Porridge oder wie auch immer?
So, und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen. Ja. Es geht zu unserer Spargelfolge nochmal. Ist ja gerade noch so ein bisschen Spargelzeit. Also wenn ihr das weiße Gold genauso liebt wie wir, hört mal rein. So, da hat uns eine Frage erreicht. Ein Hekti, einer unserer 63 Hektar Hörerinnen und Hörer, wollte wissen, ob ausländischer Spargel als deutscher Spargel deklariert werden kann, wenn er in Deutschland geschält wird.
Und soll ich schnell darauf antworten? Nein.
Das haben wir nämlich beim Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit nachgefragt und die sagen auch, nein, das darf so nicht sein. Wer es dennoch tut, geht nicht über los, zieht nicht 4.000 Euro ein, sondern geht direkt ins Gefängnis. So.
So.
Wir bleiben noch mal ganz kurz beim Spargel. Wir haben in der gleichen Folge ja darüber gesprochen, wie unfassbar aufwendig es ist, Spargel mit der Hand zu ernten. Ich habe das selbst schon mal gemacht. Es ist wirklich anstrengend.
Aber es ist immer wieder süß, dass du das sagst, weil du einmal reingestochen hast. Aber sehr gut, lassen wir gelten.
Es gibt aber Alternativen. Und darüber haben unsere Kollegen beim WDR in der Lokalzeit Landschaft einen Film gemacht. Es geht um Landwirt Markus Mewissen aus Niederkrüchten im Rheinland. Der hatte während der Corona-Krise das Problem, dass er nicht genügend Erntehelfer gefunden hat. 30 Personen hätten es sein müssen, die ihn auf dem Acker unterstützen. Leider war daran nicht zu denken. Deshalb musste er für 140.000 Euro Unterstützung holen. Markus hat einen Spargel-Vollernter gekauft.
Mhm.
Da guckst du, ne?
Mhm.
So, jetzt benötigt er nur noch 18 statt 30 Erntehelfer. Das Gerät erntet schneller und ist gerade in der Haupterntezeit viel effizienter als jeder Erntehelfer. Allerdings ersetzt es sie auf keinen Fall, da Erntehelfer offenbar genauer und präziser stechen. Er kann aber insgesamt so seinen Umsatz sichern. Also, ist ein spannendes Thema. Wir haben darüber auch diskutiert. Es geht um die Vor- und Nachteile des Geräts, natürlich um die Geschichte des Landwirts. Ernte ohne Helfer. Spargel-Vollernter im Praxistest. findet ihr bei der Lokalzeit Landschaft auf YouTube. Den Link gibt es natürlich bei uns in den Shownotes.
Ganz richtig. Und hier, weil du auch gerade die Zahl vorgelesen hast, 140.000 Euro. Wie viel Geld das ist, ne? Nur damit du sie für ein paar Monate verwenden kannst, diese Maschine. Dafür musst du ganz schön viel Spargel verkaufen, um das irgendwie wieder reinzukriegen.
Ja.
Weil wir in der letzten Folge auch über Subventionen geredet haben und uns da so ein bisschen nachgesagt wird, dass wir doch ziemlich viel Geld haben. Aber wir müssen auch immer viel Geld ausgeben, wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
Das stimmt. Hätten wir das mal ratzfatz ruckzuck geklärt. Wenn ihr, liebe Hektis, auch mal eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne mal. Und vor allem abonniert uns in der wunderbaren ARD Audiothek. Und wenn ihr schon mal da seid und 63 Hektar hier hört, dann hört doch auch mal rein in den Podcast Das Verbrauchermagazin von den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Da gibt's Antworten von A wie alternative Energien bis W wie Warentests in der ARD Audiothek. Johann, letzte Frage. Wie isst du deine Erdbeeren?
Also entweder esse ich die direkt frisch vom Feld oder tatsächlich ganz normal pur Erdbeeren mit Sahne, allerdings ohne Zucker.
Ja, Mensch, das war unsere Erdbeerfolge. Oh, jetzt kriege ich vielleicht doch ein bisschen Lust auf Erdbeeren, also ein klein bisschen.
Ja, wir fahren jetzt alle mal zu dir auf den Hof.
Ja, die allerersten sind reif.
Und setzen uns der Dickdreh.
Am Wochenende geht's los.
In euer Café und freuen uns auf die allerersten Erdbeeren, wenn wir die da bekommen. Ich bedanke mich auch für die schöne Runde mit euch.
Tschüss. Johann, vielen Dank. Alles Gute für dich.
Maja. Cool, ne? Sehen wir uns wieder, ne?
Bin nämlich anständig.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.